Wir sind im zweiten Buch Mose, im Kapitel 23. Wir sind bis Vers 12 gekommen, vor Ostern. Deswegen machen wir heute im Vers 13 weiter. Vers 13. Den Namen anderer Götter aber dürft ihr nicht bekennen, er soll in deinem Mund nicht gehört werden. Oder zuerst, Entschuldigung, habt Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Das ist ein guter Punkt. Habt Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Gott liebt uns Menschen, Gott liebt seine Geschöpfe. Und er ist gut, er hat gute Pläne für uns, er hat heile Pläne für uns. Und das, was er uns sagt, ist das absolut Beste für unser Leben. Das ist das absolut Heilste für uns. Jedes Mal, wenn wir ungehorsam sind, sprich sündigen, dann tun wir uns selbst weh und tun wir anderen Menschen weh. Die Bibel ist unsere Betriebsanleitung für uns Menschen. Unser Konstrukteur, der ist weise, der weiß am besten, wie wir gut und heil funktionieren. Und er kennt uns in- und auswendig, er weiß, wie unser Leben rund läuft. Manche sagen, oh, die Bibel ist so ein altes Buch, brauche die Bibel nicht, ich weiß besser, ich tue, was ich will, ich tue das, was ich für richtig hält. Und hey, wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens so eine falsche Einstellung hast, dann ist es dran, das zu korrigieren. Und manche fühlen sich so cool dabei. Beim Gott spielen, beim Rebellieren, beim Sündigen, beim Besserwissen, kommen sie richtig cool vor. Aber das ist in etwa so cool, wie ein Dieselauto mit Benzin zu betanken. So, pff, ich pfeife auf die Betriebsanleitung, ich pfeife auf den Konstrukteur, auf die Vorschriften. Ich kann tanken, wie ich will. Und ich kann mir vorstellen, wie der Typ da an der Zapfsäule lehnt, ganz lässig und sich so cool vorkommt. Hey, Mädels, guck mal, wie cool ich bin. Ich fülle Benzin in meinen Diesel. Die Wahrheit ist, das ist blöd, das ist nicht cool. Und das merkst du spätestens, wenn du ins Auto einsteigst und mit quietschenden Reifen losfahren willst. Ja, ist ziemlich lächerlich, was Jungs manchmal machen, um Mädels zu imponieren, gell? Also ich kann mir das so vorstellen. Steht an der Tanke, lässt das Fenster runter, armlässig aus dem Fenster, Hip-Hop an, pum, 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 und dann und spätestens dann macht er sich einfach nur mal lächerlich. Und so ist es. Das machen wir, wenn wir in unserem Leben stolz sind. Denken wir, wir wissen es besser als Gott und irgendwie krampfhaft versuchen, cool zu sein und mit der Welt mitzuschwimmen, unser eigener Herr zu sein, nicht auf Gott zu hören. Nee, Gott liebt uns. Und deswegen sagt er uns das, was er uns sagt. Es ist schlicht und einfach gut für uns. Hab Acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe. Den Namen anderer Götter aber dürft ihr nicht bekennen. Er soll in deinem Mund nicht gehört werden. Also das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, keine Ersatzgötter. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will dich ganz. Aber wir sind in 2. Mose 23, Vers 13, gerade. 2. Mose, bist du im richtigen Buch? Ja, gut. Alles klar. Gott möchte dich ganz haben. Gott möchte dich immer haben. Er will nicht nur so dein Teilzeitgott sein. Genauso wenig wie, wenn du verheiratet bist, du deinen Mann oder deine Frau mit wem anderen teilen willst. Gott will, dass du für ihn alleine lebst. Nicht für das Materielle, nicht für Kohle, nicht für Lustbefriedigung, für Bequemlichkeit, nicht für Ruhm, für Anerkennung von Menschen. Hey, das ist schön, wenn wir das manchmal bekommen. Aber dafür leben wir nicht. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Jesus eines Tages zu uns sagt, du guter und du treuer Knecht. Und wenn er hier sagt, dass wir den Namen anderer Götter nicht bekennen sollen, dann meint er wahrscheinlich, dass wir nicht beim Namen von anderen schwören sollen. Also Kontext ging es ja um Gericht, Gerichtsverhandlung vorher. Und wir wollen andere Götter auch nicht mit unserem Leben bekennen. Es ist möglich, oder? Wir können den Herrn mit unserem Mund bekennen, aber dann trotzdem für etwas anderes leben. Wie sieht es aus in deinem Leben? Wenn du selbst oder vor allem wenn auch andere dein Leben anschauen würden, was sehen sie? Was sehen sie? Wofür lebst du? Was ist dir wichtig? Wofür hast du Leidenschaft? Wofür kämpfst du? Wofür bringst du Opfer? Wofür nimmst du dir Zeit? Wofür gibst du dein Geld aus? Worüber redest du viel? Worum dreht sich dein Leben? Das ist ganz praktisch dein Gott. Und in den letzten Wochen haben wir uns auch darüber unterhalten, dass wir radikal freundliche Menschen sein wollen und sollten. So wie unser himmlischer Vater. Und das ist auch eine Wahrheit. Kinder sehen ihren Eltern ähnlich. Ist auch geistig so. Wir werden dem ähnlich, was wir anbeten. Also du wirst vielleicht kalt und gleichgültig, wenn du Geld und Zeug anbetest. So wie das Zeug. Vielleicht wirst du pervers, wenn du Sex anbetest. Oder du wirst ebenso menschenfreundlich, selbstlos menschenfreundlich wie unser Gott, wenn du ihn anbetest. Wen wir anbeten, der prägt uns auch. Und seht das nächste Gebot hier. Gott sagt, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Gott sagt, ich möchte, dass ihr feiert. Mindestens dreimal im Jahr. Das ist ein Gebot. Ist das kein gutes Gebot? Haben wir einen guten Gott oder was? Gott sagt, ich möchte, dass ihr feiert. Dreimal im Jahr, zumindest alle Männer, die körperlich fähig sind dazu, sie dreimal im Jahr zum Heiligtum kommen, um Gottes Güte zu feiern. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Erstens, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe zur festgesetzten Zeit im Monat Abib, denn in diesem bist du aus Ägypten ausgezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Also zuerst das Passafest, es hat mit dem Passafest begonnen. März, April, der erste Tag war das Passafest und dann gab es eine Woche lang anschließend daran das Fest der ungesäuerten Brote. Passafest hat natürlich an die Erlösung erinnert, an die Tiere, die geopfert wurden, das Blut der Tiere in den Türpfosten gestrichen und das Vertrauen auf dieses Opfer hat die Israeliten gerettet vor Gottes Gericht über den Erstgeborenen, die Erstgeborenen Ägyptens. Ungesäuerten Brote haben sie erinnert an die Eile. Und also Passafest, Fest der ungesäuerten Brote und dann der letzte Tag war ein Erntetagfest, ein Dankfest für die Gerstenernte. Also hier eine Woche lang gegessen vor dem Herrn. Zweite Fest im Vers 16, ferner das Fest der Ernte, der Erstlinge vom Ertrag deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld sehen wirst. Das war das Erntedankfest für die Weizenernte im Mai, Juni. Also Gottes Versorgung gefeiert im Frühjahr, das Pfingstfest, zu Pfingsten. Und das Fest des Einsammelns am Ende des Jahres, wenn du deinen Arbeitsertrag vom Feld einsammelst. Das war jetzt September, Oktober, Erntedankfest für Gottes Versorgung im Herbst, für die Feldfrüchte, für die auch das Obst, was sie da eingesammelt haben. Und in dem Kontext wurde auch das Laubhüttenfest gefeiert. Erinnerung an Gottes Versorgung bei der langen Wanderung durch die Wüste. In Nehemia 9, da berichtet er uns in einem Gebet eigentlich, wie treu Gott war. Da betet Nehemia im Vers 19, du hast sie in deinen großen Erbarmungen nicht in der Wüste verlassen. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen bei Tag, um sie auf dem Weg zu leiten, noch die Feuersäule bei Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollen. Und deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zu unterweisen. Und dein Manna hast du ihren Mund nicht vorenthalten, und du gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Und 40 Jahre lang hast du sie in der Wüste versorgt, sie entbehrten nichts. Das ist ein Wunder. Schaut mal auf die Landkarte, schaut euch das Stück Land mal an. Ihre Kleider zerschlissen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. So treu war Gott. Er versorgt sein Volk. Dreimal im Jahr soll alles unter euch, was männlich ist, vor dem Angesicht des Herrn großgeschrieben, Yahweh, erscheinen. Dreimal im Jahr eine Woche lang feiern. Das ist mein Gebot für euch. Ziemlich gut, oder? Dreimal im Jahr eine Freizeit machen, eine Feiern, ein Erinnern an die Errettung, an Gottes Fürsorge, an Gottes Güte. Miteinander essen, gemeinsam erinnern, einander Zeugnisse erzählen über die Treue Gottes, Gott Dank sagen, sich auf ihn aufrichten, auch ihm besondere Opfer bringen. Persönliche Anwendung für uns ist vielleicht, hey, es ist gut, wenn du täglich deine persönliche stille Zeit hast mit dem Herrn. Und es ist gut, wenn wir wöchentlich zusammenkommen als Gemeinde und vielleicht darüber hinaus noch im Hauskreis oder beim Gebetstreffen. Aber es ist auch gut, zusätzlich noch ab und zu mal auf Freizeiten zu fahren. Mal raus aus dem Alltag für eine längere Zeit miteinander verbringen, miteinander essen, auch an unserem geistlichen Wort, gemeinsam feiern, was Gott für uns getan hat, gemeinsam Gemeinschaft haben mit ihm. Ich bin eigentlich von jeder Freizeit immer noch ermutigt zurückgekommen. Also ich möchte euch ermutigen, die Angebote anzunehmen, die es gibt. Frauenfreizeit war gerade, die ist einmal im Jahr. Die Calvary Chapel Freizeit kommt jetzt im Mai. Flyer ist hinten. Ah, hier ist er. Herzliche Einladung. Ist top. Erste Klasse. Sommer. Praiseland für junge Leute. Gibt es ganz viel Freizeiten für junge Leute. Hinten ist ein Flyer. Jochen Bendel und seine Frau machen eine Freizeit in Italien. Männerfreizeit, Ende Oktober. Nutzt diese Gelegenheiten. Wir wollen gottzentrierte Menschen sein, ganz praktisch in unserem Leben. Vers 18. Also wenn wir sagen, wir wollen gottzentrierte Menschen sein, vielleicht eins noch, wir wollen vor allem nicht die Errettung vergessen und Gottes Güte nicht vergessen. Wir wollen das nie als selbstverständlich nehmen und dankbar bleiben. Darum ging es bei vielen von diesen Festen. Dankbar sein. Wir wollen dankbar bleiben für das, was er für uns getan hat. Hey, wenn Gott nichts mehr Gutes in deinem Leben tun würde ab heute, dann könntest du noch immer dankbar sein für das, was er schon für dich getan hat, für den ganzen Rest deines Lebens. Lasst uns wie David sagen im Psalm 103, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Epheser 5,20 sagt uns, sagt alle Zeit für alles Gott Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also vergesst nicht zu danken, das regelmäßig zu tun. Wir sind reich gesegnete Menschen, auch geistlich reich gesegnet vor allem. Gesegnet mit jedem geistigen Segen der Himmelswelt, heißt im Epheserbrief Kapitel 1. Und wenn wir uns darauf besinnen, dann werden wir auch frohe Menschen sein. Okay, Vers 18. Als nächstes sehen wir ein paar Details, was die Opfer beim Passafest anbelangt. Du darfst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit gesäuertem darbringen. Das Passafest sollte mit ungesäuertem Brot gefeiert werden. Es gab damals keine Zeit, den Sauerteig anzusetzen. Erinnert an die Eile bei ihrem Auszug aus Ägypten. Es zeigt uns, Gott kann die Dinge von einem Tag auf den anderen verändern in unserem Leben. Was, wenn die Israeliten gesagt hätten, oh, jetzt sind wir schon hunderte Jahre versklavt hier in Ägypten und der Herr hat schon so viele Plagen über den Pharao gebracht und der ist noch immer stur und hat uns nicht gehen lassen, hat seine Meinung nicht geändert. Oh, wir geben auf, dem Herrn zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein, ihm treu zu sein. Es bringt ja eh nichts. Oh, ich werde nicht aufstehen und mir die Mühe machen und das Lamm schlachten und das Blut an den Pfosten streichen. Ich lasse mich hängen, ich bleibe sitzen, ich tue mir selbst leid. Was wäre passiert, wenn sie so gedacht hätten? Sie hätten den Segen verpasst und sie wären gerichtet worden mit den Ägyptern. Also gib niemals auf. Gott ist allmächtig. Und Gott kann schon morgen alles ganz neu machen. Und wenn nicht morgen, dann vielleicht übermorgen. In Römer 13 wird uns gesagt, lebe ein Leben der Liebe trotz allem, heute. Und denn da steht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Wir sind jeden Tag einen Tag näher im Himmel. Näher an der Ewigkeit. Näher an der Vollendung von seiner Erlösung in unserem Leben. Jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, so diese Orgien, die die Heiden gefeiert haben, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Heute sind wir näher unserer Rettung, als wir zum Glauben kamen. Also gib nicht auf zu glauben, zu hoffen, zu beten, zu vertrauen, zu erwarten. Gib nicht auf, treu zu sein und gehorsam zu sein, zu kämpfen, zu opfern, dein Leben um Jesus aufzubauen. Ich wollte noch Hebräerbrief vorlesen. Kapitel 6. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Oder Galater 6 sagt uns, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wie ermatten wir nicht? 2. Korinther Kapitel 4. Deshalb ermatten wir nicht, sagt Paulus, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, ist eine Perspektive, bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, unser Leib hier, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln, unser neuer Leib. In diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Also bald werden wir verändert werden. Lass uns diese geistliche, himmlische, ewige Perspektive bewahren. Und jetzt lesen wir weiter im Vers 18, zweiten Teil. Und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Unsere Erlösung in Jesus, für die all diese Opfer ein Bild waren, unsere Erlösung in Jesus ist ein vollendetes Werk. Das Opfer wurde völlig und ganz dargebracht. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Der Vater hat sein Opfer angenommen, es hat den Vater befriedigt, wenn wir das so sagen wollen. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Es ist nicht nötig, dass wir noch irgendwas hinzufügen, und wir können auch gar nichts hinzufügen zu dem, was Jesus für uns getan hat. Und das Opfer soll auch ganz aufgegessen werden, es soll auch ganz angenommen werden. Nicht was für später aufheben, für später aufschieben. Vers 19, das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Das erste, das Beste, ihm gebührt unser Bestes. Nicht der Rest, der noch irgendwann überbleibt von unserer Zeit oder an unserer Energie oder unseren Begabungen, unserem Geld. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das ist unsere Priorität. Kolosser 3, Vers 17, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also er ist unser Fokus, er verdient unser Bestes, und bei allem, was wir tun, soll unser Blick unseres Herzens auf ihn gerichtet sein. Und dann steht hier, du sollst dein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Alles klar? Also wenn er heute kocht, heute Mittag, denkt dran. Nee, worum geht's hier? Es war eine heidnische rituelle Praxis. Das war so ein Fruchtbarkeitsritual der Heiden wie Kinderopfer und andere Perversitäten ähnlicher Natur. Böckchen in der Milch der Mutter kochen war so eine Verdrehung eigentlich von dem, was natürlich ist. Die Milch der Mutterziege sollte das Baby nähren und nicht kochen. Und die heidnischen Fruchtbarkeitskulte hatten alle möglichen solche kranken Rituale. Also der praktische Punkt für uns ist, ahmt nicht die Heiden nach, die Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, Jesus nicht kennen und die deswegen immer wieder mal seltsame, kranke, perverse Sachen machen. Wir sind berufen, heilig zu sein. Wir sind berufen, abgesondert zu sein für Gott, anders zu sein. Wir müssen nicht bei allem mitmachen, was in ist in der Welt. Wir leben anders. Wir leben für Jesus. Wir folgen seinem Vorbild nach. Wir wollen auch als Gemeinde nicht so nah wie möglich an der Welt sein, sondern so nah wie möglich an Gott. Das wird am allerattraktivsten sein für die Menschen, die auf der Suche sind. Das ist der sucherfreundlichste Ansatz, den es gibt. Dieser halbe Vers ist übrigens der Grund, warum gute orthodoxe Juden keinen Cheeseburger essen dürfen. Die dürfen Milchprodukte und Fleisch nicht mixen. Weil es könnte ja sein, dass der Käse von der Milch der Mutter stammt, von dem Vieh, das in dem Burger verarbeitet wurde. Ein bisschen extrem, oder? Ein bisschen übertrieben. Die ursprüngliche Absicht war vielleicht sogar gut. Sie wollten die Leute beschützen, Gottes heiliges Gesetz nicht zu brechen. Und deswegen haben sie den Kreis ein bisschen weiter gezogen, als Gott es eigentlich verlangt hat, damit wir auf der sicheren Seite sind. Also es gilt nicht nur für Milch, sondern auch für Käse. Und nicht nur für das Fleisch von den Böcken oder dem Kind dieser Ziege, sondern es gilt für alles Fleisch. Vielleicht war diese Regel erstmal für uns persönlich, von einem persönlich, für sich als gut aufgestellt. Ich meine, vielleicht hat sich jemand hingezogen gefühlt zu diesen heidnischen Anbetungsformen, die ja meistens mit Orgien und so weiter zu tun hatten. Aber dann hat dieser irgendjemand oder diese Gruppe von irgendjemanden das zur Pflicht gemacht für alle. Selbst für die es vielleicht gar keine Versuchung darstellt, die vielleicht ganz andere Schwächen in ihrem Fleisch haben. Und jetzt, noch ein paar tausend Jahre später, darf kein guter Jude einen Cheeseburger essen. Was ja nun wirklich nichts mit dem ursprünglichen Kontext von Götzendienst zu tun hat. Aber das ist so dieses typische Denken von gesetzlichen Menschen. Beispiel für heute. Gott sagt uns in seinem Wort ganz klar, wir sollen uns nicht betrinken. Also so, dass unsere Sinne beeinflusst sind, dass wir nicht mehr wissen, was abgeht. Manche fassen den Rahmen ein bisschen weiter, sagen, wenn du ein guter Christ sein willst, dann darfst du überhaupt keinen Alkohol trinken. Dann darfst du vielleicht nicht mal Medikamente einnehmen, wo ein bisschen Alkohol drinnen ist. Oder die Bibel sagt, wir sollen die Unzucht meiden, haben wir gelesen. Und manche fassen das sehr weit. Die sagen, du darfst überhaupt nicht mit einem Mädel oder mit einem Jungen ausgehen. Du darfst nicht tanzen gehen. Du darfst nicht Händchen halten vor der Ehe. Typisch für Gesetzlichkeit. Und es versklavt Menschen. Es führt Menschen statt in die Freiheit von Jesus Christi unter das Joch der Gesetzlichkeit. So hat Paulus das genannt im Galaterbrief. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen einfach bei Gottes Wort bleiben und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist darüber hinaus jedem persönlich zeigen wird, was dran ist oder was nicht dran ist für ihn persönlich. Aber wir wollen nicht menschliche Regeln Gottes Wort hinzufügen und dann zum Maßstab für Geistlichkeit für alle machen. Nee, Gott möchte eine persönliche Beziehung mit jedem Einzelnen von uns haben. Und wir wollen alle persönlich sensibel sein für sein Reden und uns persönlich führen lassen von ihm. Seht hier im Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Also wohl in der Feuersäule, in der Wolkensäule war dieser Engel mit ihnen. Viele Ausleger glauben, die meisten eigentlich, dass es nicht nur ein hochrangiger Engel war, sondern dass es der Engel des Herrn war. Also eine alttestamentliche Erscheinung der zweiten Person des dreieinigen Gottes, bevor er Jesus wurde, bevor er als Jesus Mensch wurde. 1. Korinther 10 wird uns gesagt, dass Christus sie begleitet hat bei ihrer Wanderung durch die Wüste. So persönlich möchte der Herr mit dir gehen. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht. Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. 1. Korinther 10, ich lese euch mal ein paar Verse vor. Wer mitlesen will, 1. Korinther 10, ab Vers 1 bis Vers 9 oder so. Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus dem einen geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Also eine wilde Orgie zu feiern. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht werden. Vers 11. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und es ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, wie das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also der Herr möchte dich ganz persönlich, ganz konkret führen, beschützen, leiten. Also hör auf seine Stimme. Hör auf sein Wort. Widersetze dich ihm nicht. Dann wirst du ein gesegneter Mensch sein. Vers 22, denn wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kananitern, Hevitern, Jebusitern und ich werde sie austilgen. Wird sie richten, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Und Gott war sehr geduldig, hat ihnen über 400 Jahre Zeit gegeben, umzukehren. Vers 24, du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen, das heißt sie nicht anbeten und ihnen nicht dienen. Und du sollst nicht nach ihren Taten tun, nach den Taten der Heiden, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Gedenksteine waren so Steine, die kultisch verehrt wurden, wie die Hinkelsteine von Obelix. Also wieder, Gott sagt, folge nicht den Heiden. Sag nicht, alle tun es doch. Wir sind nicht alle. Besonders nicht in der postchristlichen Kultur. Wir sind nicht alle, wir sind seine. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind Gottes Kinder, wir sind sein Volk, wir sind Jesu Leib, wir sind Jesu Braut. Das ist unsere Identität. Also wir folgen ihm, nicht der Welt. Vers 25. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. Das ist unser Auftrag, das ist unser Fokus. Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen. Wie Josua gesagt hat, ihr könnt dienen, wem ihr wollt, aber ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Paulus hat gesagt, immer wieder, wir sind Knechte Christi, wir sind seine Diener. In Philippus Kapitel 1, Vers 21 hat er gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das macht mein Leben aus. Er ist mein Fokus. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, das heißt in meinem irdischen Leib noch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre Jesus. Er hat mich erkauft mit einem teuren Preis. Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist mein Leben. Und das ist viel mehr als nur ein gutes Vorbild. Also ihm will ich folgen. Ihn will ich ehren. Mit ihm und für ihn will ich leben. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 3. In ihm sind alle Segnungen der Himmelswelt. Er ist unser Heil. Und Gottes Segen wurde im Alten Testament sehr sichtbar, sehr irdisch sichtbar demonstriert. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Ihr werdet alle alt und voll an Tagen sein. Meinen Schrecken werde ich vor dir her senden und alle Völker, zu denen du kommst, in Verwirrung bringen. Und ich werde dir den Rücken all deiner Feinde zukehren. Auch werde ich Angst vor dir her senden, damit sie die Heviter, Kananiter und Hethiter vor dir vertreibt. Denkt an Rahab, die Hure, die Kundschafter Israels in Jericho versteckt hat. Sie sagt zu ihnen in Josua 2, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also dieses Wort hat sich erfüllt. Und dann sagt Gott im Vers 29, nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden überhand nehmen. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Also wenn sie auf einmal das ganze Land eingenommen hätten, dann hätten sie es gar nicht bewirtschaften können. Dann wäre das Land öde geworden, verwildert worden. Und so sagt Gott, ich werde euch das Land, das verheißene Land, nach und nach geben. Und das ist ein gutes Bild für unser Leben als Christen. Gott wirkt auch so Schritt für Schritt in unserem Leben. Ich meine, wir werden gerne sofort, wir leben ja in so einer Instant-Kultur, ne? Es gibt Instant-Coffee, also alles sofort und gleich. Wir werden gerne sofort bei unserer Bekehrung vollkommen geheiligt und perfekt und befreit von jeder schlechten Angewohnheit und jeder Sünde, die uns plagt in unserem Leben. Aber es ist in unserem Leben so wie mit dem Volk Israel, im Buch Josua. Die großen Schlachten, die wurden geschlagen im verheißenen Land. Feind wurde besiegt, das Rückgrat gebrochen, aber dann musste jede Familie persönlich ihr Land einnehmen und in die Städte ziehen, die Gott ihnen gegeben hat und die Feinde daraus vertreiben. Also das Leben im verheißenen Land ist ein Kampf, so wie in unserem Leben. Unser Leben ist ein geistlicher Kampf. Jesus hat den Sieg schon errungen. Er hat unsere Erlösung vollendet am Kreuz. Er hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt, er hat die Sünde besiegt. Er hat alle Segnungen der Himmelswelt erkauft für uns. Aber doch müssen wir es täglich für uns im Glauben in Anspruch nehmen und in diesen Segnungen leben. Versuchungen widerstehen. Er gibt uns unser verheißenes Land Stück für Stück. Im täglichen Leben. Wenn du treu mit ihm gehst, Tag für Tag, verändert dich die Gemeinschaft mit Jesus. Und er gibt uns ein Stück Land sozusagen nach dem anderen. Wenn Gott sagen würde, hey, wir gehen alles auf einmal an in deinem Leben, jede einzelne Baustelle von diesen 300 Baustellen, die es gibt in deinem Leben. Die Selbstsucht und den Neid, die Eifersucht, Lust, Habgier, Materialismus, Ehrsucht, Faulheit, Nikotinsucht, Fernsehsucht, Lieblosigkeit deiner Frau gegenüber, deine Ungeduld mit den Kindern, Zorn, Stolz, Disziplinlosigkeit und so weiter und so fort. Alle 300 Baustellen auf einmal. Wir gehen das alles auf einmal an und morgen erwarte ich Perfektion von dir in deinem Leben. Hey, das wird uns total heillos überfordern. Wir wissen, Jesus will uns frei machen von all diesen Dingen, die nicht zu ihm passen und die unser Leben entstellen. Und Jesus hat all diese Dinge schon überwunden. Potenziell, wenn wir jeden Augenblick unseres Lebens wirklich total abhängig wären von ihm und ihm total hingegeben wären und ihm total vertrauen würden, könnten wir theoretisch sündenlos leben und jeden geistlichen Kampf gewinnen. Wir wissen das. Aber gleichzeitig sind wir auch schwache Menschen und wir schleppen jeder dieses Fleischpaket mit uns mit, das der Nachlass von diesem alten Menschen ist, ohne Jesus, mit seinen Prägungen. Und deswegen ist es ein tägliches Ringen, ein täglicher geistiger Kampf. Und der Heilige Geist ist so treu und so geduldig mit uns, dass er uns immer wieder ein Stückchen zum Erobern gibt in der Kraft Jesu. Als der Heilige Geist überführt dich, ihr kennt das aus eurem Leben, oder wenn ihr mit Gott lebt. Es gibt noch so viele Baustellen in unserem Leben, aber der Herr legt immer wieder seinen Finger auf eine konkrete Sache und sagt, okay, das ist jetzt dran. Wo er zu dir spricht und sagt, jetzt überführe ich dich konkret davon. Und es kann so nicht weitergehen. Ich will, dass du dich änderst. Hey, deine Einstellung deiner Frau, deinen Kindern gegenüber, wie du mit ihnen redest, hey, das ist nicht okay. Das ist nicht liebevoll. Das ist ein bisschen hart, das ist ein bisschen unbarmherzig, das ist ein bisschen fordernd. Also lass uns jetzt dran arbeiten. Ich will dir jetzt Geduld lehren und ich will dich zu einem gnädigeren Menschen machen. Das ist jetzt unsere Baustelle, an der wir jetzt gerade bevorzugt arbeiten. Heißt ja nicht, dass alles andere unwichtig ist. Und ein anderes Mal sagt er vielleicht, hey, jetzt ist deine Nikotinsucht dran, von mir aus. Hier ist ein Stück Freiheit, ein Stück Land, ein Stück Erbe, das ich dir geben will. Ich gebe es dir. Hier, ich will dich befreien, wirklich. Wie wäre es, wenn du dieses Zeug nicht mehr brauchen würdest, wenn du es nicht mehr machen müsstest? Hey, wirst du mir vertrauen? Wirst du dieses Stück Land einnehmen? Und das ist, was ich jetzt für dich habe. Ein anderes Mal wird er dich von deiner Disziplinlosigkeit überführen. Oder einen Finger auf deine Eifersucht legen. Gott hat wie ein guter Trainer ein sehr persönliches Trainingsprogramm für jeden Einzelnen von uns in diesem Heiligungsprozess, in dem wir drin sind. Und unser Job ist einfach an ihm dranbleiben und sensibel bleiben, ihm zuhören und reagieren, wenn er zu uns spricht und mit ihm zusammenarbeiten. Wir können uns nicht aus eigener Kraft ändern. Es ist sein Leben, es ist sein Sieg in uns und durch uns. Und ich bin dankbar, dass er so ein geduldiger und barmherziger Trainer ist. Dass er ein Hohepriester ist, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Und auch wir müssen das lernen, geduldig zu sein mit uns selbst, aber vor allem auch mit den anderen. Da sind wir oft viel unbarmherziger als mit uns selbst. Wir müssen lernen, geduldig zu sein mit den Schwächen anderer. Veränderung, Heiligung braucht Zeit. Es ist ein lebenslanger Prozess. Es braucht Zeit, um heilige, neue Verhaltensweisen und Denkmuster einzuüben und einzutrainieren. Und auch wir können unsere Geschwister heillos überfordern, wenn wir Perfektion von ihnen einfordern. Wenn wir ihnen sagen, hey, du musst gleich alles ändern. Das, das und das und das. Wenn das bei Gott vielleicht die Trainingseinheit Nummer 52 oder 152 ist. Und das ist kein Freibrief zu sündigen oder wegzuschauen, wenn jemand sündigt oder die eigene Sünde schön zu reden oder zu entschuldigen. Aber es ist eine Einladung, dass wir nicht verdammen, wenn jemand fällt oder wenn jemand schwach ist. Eine Einladung, geduldig zu sein mit Gottes Wirken in den Geschwistern. Wenn wir Perfektion einfordern, ich meine, das ist unser Ideal, okay, versteht mich nicht falsch, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Aber wenn wir Perfektion einfordern, so wie die Heiligungsbewegung das getan hat, und wenn wir diese Art von Gruppendruck aufbauen und sagen, hey, du musst perfekt leben, das ist die Erwartung, die wir haben, was passiert dann? Dann werden die Leute zu Heuchlern. Oder das ist, was passiert. Dann kommen wir alle zusammen und tun, als wären wir perfekt. Ziemlich lächerlich eigentlich, oder? Viel besser ist es, wenn wir ehrlich vor Gott sind und voreinander mit unseren Sünden und Schwachheiten, denn das hält uns abhängig von ihm. Dass sie ihm hinlegen und füreinander beten und einander ermutigen. Das ist unserem Heiligungsprozess viel zuträglicher als Gesetzlichkeit und diese unrealistischen Erwartungen und dieser Druck, der in manchen Kreisen aufgebaut wird. Es funktioniert einfach nicht. Vers 31, und ich, sagt Gott, werde deine Grenzen festsetzen. Hey, das verheißene Land hat er gegeben, ist schon alles bestimmt, das ist sein Werk. Ich werde deine Grenze festsetzen. Sie soll reichen vom Schilfmeer bis an das Meer der Philister. Also Schilfmeer im Osten, Mittelmeer im Westen und von der Wüste im Süden bis an den Strom, das ist der Euphrat im Norden. Denn ich werde die Bewohner des Landes in deine Hand geben, sodass du sie vor dir vertreiben wirst. Erste Erfüllung dieser Verheißung sehen wir unter Josua. In Josua 21, Vers 43 lesen wir: So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Gott ist absolut verlässlich, Gott ist absolut treu. Also unter Josua, das ganze Land, das er an die Stämme verteilt hat, zu Beginn des Buches Josua. Und das heißt nicht unbedingt, dass sie alle Feinde daraus vertrieben haben oder ausgerottet haben, aber sie haben dieses ganze Gebiet beherrscht. Die völlige Erfüllung dieses Verses hier sehen wir erst zur Zeit von David und Salomo. In 1. Könige 5, Vers 1 lesen wir: Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom an bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Gott ist treu, Gott hat seine Verheißung erfüllt. Und dann sagt Gott nochmal: Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sieh, die Heiden sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verführen, denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir eine Falle sein. Also nochmal eine Warnung vor faulen Kompromissen. Keine faulen Kompromisse mit dem Feind, wir mit unseren geistlichen Feinden, also Sünde, dem Fleisch, der Welt, dem Teufel. Wenn du in einem faulen Kompromiss lebst, dann hast du schon verloren in diesem geistigen Kampf. Damit sie dich nicht zur Sünde verführen, denn dann würdest du ihren Göttern dienen und es würde dir eine Falle sein. Genau das ist passiert in der Geschichte Israels. Dieser Kompromiss hat angefangen unter Josua mit den Gibeonitern, über König Salomo mit all dem Götzendienst für seine ausländischen Frauen bis zu der falschen Staatsreligion unter Jerobeam. Und dieses große Reich von Salomo hat nicht lange Bestand gehabt. Und am Ende hat Gott selbst Israel wieder aus dem Land rausgeworfen, so wie er es mit den Kananitern getan hat. Nachdem er hunderte Jahre lang durch die Propheten gewarnt hat. Aber sie wollten nicht hören. Also Kompromiss ist tödlich. Tödlich für dein geistiges Leben. Also bleib dran an Jesus. Deinem ganzen Herzen. Bleib ihm treu. Bleib ihm gehorsam. Bleib sauber. Bleib sensibel. Geh Gemeinschaft mit deinem Gott. Und 2. Korinther 3, während wir Jesus betrachten, werden wir verwandelt in sein Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, von dem Geist geschieht. Amen. So, Vater, bitten wir dich darum, um diese Gnade, dass du uns Gnade schenkst, nah an dir dran zu bleiben. Und Vater, hilf uns, deine Stimme zu hören. Hilf uns zu sehen, was du jetzt gerade in unserem Leben tun willst. Wo du jetzt gerade wirken willst und uns verändern willst in unserem Leben. Herr, du hast selbst gesagt, ohne dich